Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 208. Folge vom MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben eine Spielfolge, vor allem, weil es keine Skandale gab, was ja auch schön ist. Und wenn wir schon von keinen Skandalen reden, dann ist natürlich auch mit dabei der liebe Daniel.
Es gab zumindest in den USA in der MLS keinen Skandal.
Und Vincent ist ebenso mit dabei.
Guten Tag.
Und wir machen mal etwas anderes, denn wir waren im Weißen Haus. Ja gut, okay, also nicht 4-3, weil wir drei sind Lappen, aber der US-Fußball war im Weißen Haus. Okay, auch nicht der gesamte US-Fußball, sondern Gotham FC aus der NWSL waren jetzt ganz frisch im Weißen Haus, haben Präsident Biden besucht und sind damit das erste NWSL-Team, was ins Weiße Haus eingeladen wurde. Der Grund ist natürlich, sie sind die aktuellen Meisterinnen und es ist ja üblich, dass die Meister/Meisterinnen der jeweiligen Ligen in der Regel eingeladen werden ins Weiße Haus und dann kurz ein bisschen Zeit mit dem Präsidenten haben, ein paar Fotos machen können und sich ins Goldene Buch oder was auch immer eintragen können. Und beispielsweise aus der NFL kennt man es natürlich. Bei der MLS war es die letzten Jahre auch immer so und jetzt war es dann halt auch in der NWSL. Habt ihr das mitbekommen?
Nope. Ja. Yeah.
Was mir dabei aufgefallen ist, auch das Weiße Haus selbst hat das auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet. Und da habe ich einen Unterschied zum Männersport gesehen, weil irgendwie beim Männersport wird das absolut akzeptiert, dass die Teams dann ins Weiße Haus eingeladen werden und halt mal irgendwie, ist ja nicht mal eine Stunde wahrscheinlich, die sie da sind, Zeit bekommen, halt mit dem Präsidenten. Ich vermute, das sind immer eher nur ein paar Minuten, die er da ist dann. Und bei Gotham, beziehungsweise unter dem Beitrag mit Gotham, sieht man sehr vieles so nach dem Motto, und nun gibt es keine wichtigeren Probleme, irgendwie all solche Sachen. Ich fand das irgendwie merkwürdig, weil so bei anderen Teams wird das nicht gepostet.
Wieso wohl?
Ja, und natürlich waren auch viele Trump-Anhänger darunter, die da natürlich auch wieder hässlich gestänkert haben, was auch so komplett unnötig ist. Also, wenn man sich diesen Account vom Weißen Haus mal ansieht, die posten allen möglichen Kram zu verschiedenen Themen. Und darunter war eben auch ein Beitrag dazu, dass dieses Fußballteam halt zu Gast war. Und dann halt die populistischen Trump-Fans, die da unterwegs waren.
Trump hätte bestimmt auch wieder, wie damals bei den Chiefs, wo er Missouri mit Kansas verwechselt hat, hätte er hier bestimmt auch wieder New York mit New Jersey verwechselt oder so. Ist ja alles
ja,
das
oder
Gleiche.
Noch was Schlimmeres. Wer weiß das schon?
Delaware. Gotham FC from Delaware.
Aber springen wir mal. Oder bleiben wir noch ganz kurz in der NWSL. Auch da geht es so langsam in die Playoffs. Da qualifizieren sich jetzt gerade nach und nach auch die Teams. Und zuletzt hat sich jetzt auch Gotham als nun aktuell drittes Team für die Playoffs qualifiziert. Damit sind die amtierenden Meisterinnen definitiv schon in der Endrunde mit dabei. Habt ihr so ein bisschen die letzten Wochen verfolgt von der NWSL?
Ich habe halt nur letzte Woche bei der Aufnahme nebenbei mal kurz ein bisschen auf die Tabelle geguckt, aber jetzt nicht genauer irgendwelche Spiele oder sowas.
Ist bei mir genauso.
Aktuell qualifiziert sind vier Teams schon. Orlando, Washington, Gotham und Kansas City Current. Es sind noch Plätze für weitere vier Teams, die jetzt in den verbliebenen 4-5 Spielen werden es bestimmt noch sein. Also es ist noch ein bisschen Zeit, aber eben nur noch 4 Spots.
Aber ich glaube, also wenn ich es da richtig im Kopf hatte von letzter Woche, sind es doch von den 4 Spots eigentlich nur noch so 5 Teams, die eine realistische Chance haben, oder? Meine ich, wenn ich die Punkte so, ich weiß es gerade nicht mehr genau, welche Teams das waren. Ich meine, North Carolina und Chicago waren dabei, die anderen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig, aber die zwei waren, glaube ich, noch im Rennen.
Na, zum Beispiel Racing Louisville, die aktuell auf dem 8. Platz und damit auf dem letzten Playoff-Platz wären, die haben 25 Punkte, während die Utah Royals, die aktuell auf dem 14. Platz der Liga sind, 15 Punkte haben. Aber ja, rein theoretisch könnten sie es noch schaffen. Also sie haben ja noch 5 Spiele. In der Theorie wäre es noch möglich.
Ich sehe gerade,
Praxis ist was anderes.
BFC, die sind doch neu, oder? In der ersten Saison.
Die sind ganz neu, genau.
Die kämpfen noch. Die sind ja, wo spielen die? Ich glaube, im Stadion von den Earthquakes spielen die, glaube ich, sogar, oder?
Ja, das könnte sogar sein. Ich bin mir gerade auch
nicht
ganz
sicher. Ich meine, da habe ich mal was mitbekommen.
Auch Angel City FC dürfte auch noch ziemlich gute Chancen haben. Seattle ebenso. Aber bei den anderen wird es schon ein bisschen schwieriger. Mit dabei ist auch noch San Diego Wave. Die haben aktuell 19 Punkte. Also wenn die weiterkommen wollen, müssen sie jetzt ordentlich performen.
Ich habe jetzt gerade die Tabelle nochmal vor mir. Also, was hast du gesagt? Wie viele Spiele sind es? 5, oder?
Also für Utah sind es jetzt noch 5. Und für alle anderen müssten es auch 5 sein. Also ich glaube, alle
haben
aktuell 21 Spiele.
Genau, ja. Also ich würde mal so sagen, wenn jetzt kein Team so einen Siegesserienlauf hinstartet und alle relativ so weiterspielen wie die letzten Wochen, würde ich jetzt mal sagen, dass bis Platz 9, also eben North Carolina, Chicago, Portland, Louisville und Bay FC, die realistischen Chancen haben. Angel City ist zwar auch noch relativ gut dabei, aber ich habe sie nicht verfolgt, keine Ahnung, wie sie spielen. Ich würde es nur rein vom Tabellarischen sagen. Die würden es eher nicht packen. Aber gut, mal gucken.
Ja, also möglich ist es durchaus trotzdem noch.
Ja, das schon.
Mal abwarten, wie sich's entwickeln wird.
Houston ist auf alle Fälle nicht krass.
Nee, Houston ist nicht so krass. Das stimmt in der Tat. Gehen wir mal in die MLS. Wie sieht es damit den Playoffs aus?
Ja, wir haben 2 neue Teams. Im Westen haben sich 2 Mannschaften qualifiziert. Nachdem ja letzte Woche schon die Galaxy safe dabei war, haben sich diese Woche Salt Lake, die aktuell auf Platz 2 mit 51 Punkten sind, sich für die Playoffs qualifiziert. Und wir haben es letzte Woche auch schon angesprochen, eine positive Überraschung, Colorado. Ja, tatsächlich Colorado. Die sonst immer kläglich scheitern und wenn sie mal vielleicht Playoffs kommen, dann spielen sie bis auf den letzten Spieltag drum. Jetzt da gleich nach 30 Spielen mit 50 Punkten auf Platz 3 in den Playoffs. Und da würde ich mal sagen, Chapeau, der Kader wurde gut zusammengestellt vor der Saison und der Kader hat abgeliefert und performt. Jetzt muss man halt nur mal schauen, dass man in den Playoffs auch was erreicht.
Daniel, wie steht's um deine Sounders?
Ja, es wird sich zeigen. Wir stehen aktuell tabellarisch über dem Strich. Das ist soweit in Ordnung. Und ich glaube auch, das bleibt dabei. 47 Punkte, 10 Punkte Abstand auf unter dem Strich bei noch 4 Spielen. Also ich glaube nicht, dass Dallas alles abreißt, beziehungsweise Austin alles gewinnt. Falls doch, sind sie verdient in den Playoffs, dann die Sounders verdient draußen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht dran.
Also, das war jetzt die generischste Standard-Fußballer-Interview-Antwort. Aber ja, also das sollte, ich glaube auch für Seattle brennt da nichts mehr an.
Nee, mit 47 Punkten sollte man es eigentlich auch schaffen.
Ja. Jetzt geht es halt, glaube ich, nur noch darum, dass man vielleicht den 4. Platz sich schnappt, um halt den etwas einfacheren Playoff-Gegner zu bekommen. Aber sonst, ja.
In der Eastern Conference gibt es ja ein Team, was ebenfalls die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu qualifizieren für die Playoffs auf dem 4. Platz. Aber dieses Team fährt in dieser Saison ein merkwürdiges Motto, nämlich das Motto der Unentschieden. Das sind die Red Bulls. Und surprise, sie haben unentschieden gespielt. Deswegen sind sie noch nicht für die Playoffs qualifiziert. Ich weiß einfach schon nicht mehr, was man dazu sagen soll, weil wie viel Unentschieden haben die zurzeit? Ich glaube 14 oder so?
14, ja.
Es ist unfassbar, 14 Unentschieden.
Die zweitmeisten
und damit sind sie immer noch.
Sind 10 von Montreal, wenn ich es jetzt so grob überflogen habe. Ah ne, St. Louis hat 13. Oh, die hängen euch im Nacken.
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem viel.
Viel zu viel. Aber was man dazu auch sagen muss, viele dieser Unentschieden in dieser Saison waren tatsächlich, dass man da in der letzten Sekunde oftmals noch überhaupt den Punkt gerettet hat. Wie auch jetzt beim Spiel gegen Atlanta. Auch da hat man erst in der 97. Minute den Ausgleich gemacht. Okay, man hat auch den Führungstreffer für Atlanta erst in der 91. glaube ich oder so kassiert. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, es waren Elfmeter gewesen. Auch so ein Ding, was sie diese Saison ganz schön häufig haben. Also ich weiß nicht, so richtig happy bin ich nicht damit. Und es wird jetzt langsam Zeit, dass sie mal wieder einen Sieg einfahren, damit sie sich endlich für die Playoffs qualifizieren und im Idealfall bitte auf Platz 4. Wäre mal wieder schön. Und in den Playoffs können sie dann nicht so lange unentschieden spielen, da muss dann mal die Entscheidung kennen.
Ist also Playoff-Regeln jetzt mal, keine Ahnung, ob sie dieses Jahr wieder neu sind, aber ist, da gibt es jetzt keine Verlängerung, oder? Es geht doch direkt ins Elferschießen nach 90 Minuten unentschieden.
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr sicher.
Ach ja, die MLS hat so oft die Regeln
verändert. Nur beim Best of Three, soweit ich weiß.
Ah, okay.
Weil wenn du halt 93 Minuten im Tacho hast, dann wärst du froh, wenn du nicht noch weitere 30 Minuten spielen musst.
Okay. Gibt es das noch, das Best of Three? Ja. Naja.
Die pure Enttäuschung.
Ey. Ja. Na gut.
Was in der Eastern Conference auffällt, sie ist noch, also bis zu Platz 7, würde ich sagen, sind die Teams trotzdem noch recht nahe beieinander, nach oben gehend. Also zwischen Platz 4 und Platz 7 sind 3 Punkte Unterschied. Also da kann sehr schnell sich einiges drehen und wenn. Platz 8 hat, Platz 7 ist der New York City FC mit 41 Punkten. Platz 8 ist Toronto mit 36 Punkten, direkt gefolgt mit von Philly ebenfalls mit 36 Punkten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mich überrascht die Position von Philly in dieser Saison. Aber man hat es die ganze Saison über gesehen. Sie haben Spiele, da sind sie durchaus stark. Und dann haben sie Spiele, da würde man niemals damit rechnen, dass sie das verlieren. Und das verlieren sie dann aber oft auch ziemlich deutlich. Was ist da los bei Philly?
Ich weiß jetzt auch nicht. Also an sich haben die ja am Kader nichts Großes verändert und haben ja eigentlich auch keine großen Verluste hingenommen. Also gut, die haben Carranza verloren, das ist vielleicht schon, aber ich meine, der ist ja jetzt auch erst so Anfang Sommer irgendwie gewechselt. Also jetzt nicht Anfang der Saison, sondern jetzt so in der europäischen Sommerpause, meine ich. Sonst, ja, weiß nicht, ich glaube, da fehlt es einfach nach frischem Wind und neuer Qualität im Kader, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer gerade bei Philly DP ist, aber vielleicht brauchen die einfach nochmal einen Spieler, der das Team auf ein neues Level oder auf eine neue Qualität setzt. Hey, Deutsch, echt wirklich. Philly setzt ja viel auf Jugendspiele. Vielleicht ist das irgendwie so das Problem. Ja, die sind gut, aber es ist halt auch nicht so, dass jeder Jugendspieler der Jugendspieler ist, der ein Team nach vorne bringt. Sehe ich jetzt sehr gut bei Kansas zum Beispiel. Also ich finde, die bräuchten einfach noch ein bisschen neue Verstärkung.
Philly allerdings auch noch feststellen kann, ich glaube, was ihn jetzt gerade noch so ein bisschen schaffen macht, ist ihr schlechter Einstieg in die Saison. Sie hatten ja extrem schwach angefangen, mit sehr, sehr vielen Unentschieden und auch recht vielen Niederlagen. Jetzt die letzten Wochen war es ein bisschen besser. Da sind dazwischen immer mal wieder ein paar Niederlagen. Aber sie haben auch wichtige Spiele dann gewonnen. Deswegen haben sie es überhaupt erst wieder geschafft, in Playoff-Nähe zu kommen. Aber ja, es zeigt auch so ein bisschen, dass du selbst am Anfang der Saison versuchen musst, irgendwie dich stetig weiterzuentwickeln und nicht so eine lange schlechte Phase haben darfst, weil das natürlich am Ende dann bitter enden könnte.
Yeah.
Wer auch so ein bisschen auffällt, ist Montreal. Bei denen ich immer nicht weiß, finde ich sie jetzt gut, finde ich sie schlecht, weil auch bei denen ist es recht ähnlich. Sie haben so ein paar Spiele, da denkt man, huch, gar nicht so schlecht. Und dann haben sie Spiele gegen Gegner, die eigentlich vermeintlich einfach sind. Und da straucheln sie dann extrem. Und die Konsequenz ist jetzt aktuell, sie sind unter dem Playoff-Strich. Aber ja, sie haben ja noch die Chance, da entsprechend reinzukommen.
Montreal, das ist auch dieses Jahr so ein Team, von dem hört man gefühlt nichts, aber sie existieren. Da ist halt auch irgendwie im Kader nichts los, wo du sagst, ui, der polarisiert. Boah. Heute ist schwer mit Sprechen, ich merke schon. Klar, der Dian Josef Martinez, aber von dem hörst du nichts. Von dem Matthias Covaro, der vor der Saison gekommen ist, der hast am Anfang was gehört, aber mittlerweile, finde ich, kriegt man da auch nichts mehr mit. Ja, das ist so ein Team, das ist einfach da, finde ich.
Ich muss sogar zugeben, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass Martinez dort ist. Also der ist ja, der existiert ja gefühlt gar nicht mehr. Kane Clark, der ja frisch rübergewechselt hat, hat jetzt in der letzten Partie gegen Chicago getroffen gehabt. Die haben sie auch gewonnen. Der spielt bei Montreal, genau. Da ist er getradet worden von Minnesota. Was auch witzig war, weil sie haben ihn sich unter großen Ankündigungen geholt. Und dann passiert halt das, was bei Kane Clark immer passiert. Er erfüllt halt nicht die Erwartungen, die man irgendwie an ihn setzt. Und dann haben sie ihn gefühlt bei erstbester Gelegenheit nach Kanada getradet.
Stark.
Aber gut, er hat jetzt sein Tor gemacht und sie sind mit 3 Punkten dann nach Hause gefahren. Atlanta und Nashville sind irgendwie, also das ist pure Enttäuschung. Gut, bei Atlanta ist es auch kein Wunder, da ist ja, ist da überhaupt noch jemand im Kader? Ich glaube nicht, die haben doch alle verkauft.
Nö, Brad Guzan halt noch, der ist so der...
Stimmt, das ist der Einzige, der noch im Kader ist, der auch noch arbeitet, aber ansonsten ist halt keiner mehr da. Die spielen dann nur noch mit Torhüter.
Ja doch, die haben jetzt diesen neuen Russen, den Virantschuk, dass er halt noch einen Feldspieler neben einem Torwart haben, aber das war's.
Na, mehr ist da nicht groß. Und ja gut, und Nashville, da geht auch nichts irgendwie.
Nee. Apropos Nashville, wenn euch langweilig ist und ihr wollt auf YouTube eine schöne kleine Folge, einen Tag mit Hani Mukhtar angucken, kann ich euch empfehlen von Kai Pflaume, beziehungsweise ich glaube, Ehren Pflaume ist auf YouTube. Schaut euch mal an, das sind echt coole Eindrücke. Da wird auch ein bisschen was vom Trainingszentrum von Nashville gezeigt und vom Stadion. Ich glaube, das war der Spieltag gegen Austin, wo sie 2-0 verloren haben, wo Mukhtar noch schön den Elfer verbolzt hat. Ja, das sind echt coole Einblicke und ich muss sagen, die Trainingszentren sind... Ich wusste schon, dass die neu und modern sind, aber dass die auf so einem Level sind, hat mich doch ein bisschen überrascht. Finde ich echt ganz schön und ja, auch wie Mukhtar so lebt und wie Nashville drauf ist und pipapo. Ist echt interessant. Schöne Einblicke. Ja.
Nur, dass sie, also ich weiß nicht, wie kann man in so kurzer Zeit von einem der Top-Teams der Liga so massiv fallen, also innerhalb so weniger Jahre, dass man es nicht mal mehr in die Playoffs schaffen wird und realistisch ist es... Nee, naja, also sie haben noch die Chance, natürlich.
Ja, aber ich glaube es nicht.
Aber es wird schon sehr schwer.
Also ich muss aber auch ehrlich sagen, Nashville war immer so ein Team, die hat gut performt. Du hast den Kader angeguckt und hast dir gedacht, wie zur Hölle haben die so gut performt. Ähnlich wie mit St. Louis letzte Saison. Ich glaube einfach, dass das so ein Momentum-Effekt war, bei Nashville halt über 2 Jahre dann. Aber wenn ich mir so jetzt den Kader durchgehe, es ist halt einfach Durchschnitt MLS, würde ich sagen. Die haben halt mit Hani Mukhtar und Alex Mühl die Top-Spieler im Kader schlechthin. So, und Shuffleberg. Aber danach, ich weiß nicht. Sam Sorridge, finde ich, bleibt den Erwartungen ein bisschen hinterher. Ist jetzt nicht schlecht, aber hat fast 6 Millionen gekostet. Kann man halt ein bisschen mehr erwarten. Sean Davis ist jetzt auch nicht mehr so auf dem Level. Tyler Boyd ist verletzt. Teal Bunbury war für mich noch nie ein guter MLS-Stürmer. Und dann, wen hast du in der IFA? Gut, Walker Zimmerman. Hast du noch, okay. Aber halt auch auf der Torwartposition. Joe Willis ist, fand ich, war nie ein guter Keeper. Ja, also ich finde, dem Kader fehlt es einfach. Die haben überperformt mit dem alten Trainer damals. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Ich denke mal, da wird auch dann zur neuen Saison ziemlich viel passieren im Kader. Würde ich jetzt mal schätzen.
Darf ich übrigens nochmal daran erinnern, dass Sean Davis damals die Red Bulls mit der Ansage verlassen hatte, dass er um einen MLS Cup mitspielen will und das bei den Red Bulls nicht sieht, was an sich ja auch okay ist zu sagen, und deswegen zu Nashville gegangen ist.
Um was mitspielen möchte, um einen MLS?
Um den MLS Cup.
Ach so, um den
Cup. Also er will unbedingt, ja. Er will unbedingt mal einen MLS Cup gewinnen. Und dann ist er halt zu Nashville gegangen.
Gut, im damaligen Zeitpunkt sah es auch noch vielversprechender aus.
Genau, aber das ist halt, du kannst manchmal mit solchen Aussagen auch irgendwie wieder recht tief fallen, wenn du es dann nicht mal schaffst, dich für die Playoffs zu qualifizieren.
Ja, gerade in der MLS, da ist doch eh so, dass da, also da kann es echt passieren, dass du jedes Jahr oder alle zwei Jahre komplett andere Teams hast, die mal oben dabei sind oder die gerade stärker sind. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie wie in Deutschland oder Frankreich, da ich, ja, ich will um die Meisterschaft mitspielen, dann gehe ich zu Paris und Bayern, dann hab ich's. Das kannst du halt in der MLS nicht sagen. Und da ist so eine Aussage schon sehr gewagt. Weil ein Team, was eines, das so gut ist, ist dann nächstes Jahr richtig schlecht. Und das siehst du jedes Jahr, ist da immer ein Team dabei, was komplett ablost. Dieses Jahr sind es halt Nashville und St. Louis zum Beispiel.
Man sieht es aber auch bei Philly, finde ich. Philly ist sonst auch eigentlich schon über Jahre hinweg eines der Top-Teams.
Ja.
Und in dieser Saison werden sie Probleme haben, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
Ja.
Gut, vielleicht performen sie in den Playoffs ja dann überraschend krass und holen sich den MLS Cup. Ist ja auch möglich. Aber so der Verlauf ihrer Saison war halt super schwach, muss man kritisch sagen.
Ja, das auf alle Fälle.
Und da sieht man es irgendwie sehr, sehr gut, wie solche, in Anführungsstrichen, dauerhaft starken Teams dann eben auch mal böse fallen.
Also ich würde mal so streng sagen, Philly spielt aktuell so, wie sie vor Ernst Tanner gespielt haben, auf dem Level. Also da waren sie ja, glaube ich, auch immer so im Mittelfeld und sind ein bisschen weiter unten rumgegurkt.
Seit wann ist Tanner dabei?
Boah, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahre jetzt so vom Gefühl her.
Ja, gut, sie waren immer so im Mittelfeld, aber ich würde schon sagen, auch mit dem oberen Mittelfeld und sie waren... Es kann natürlich sein, dass ich jetzt völlig verkläre, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie eigentlich doch durchaus immer wieder Playoff-Kandidaten waren, auch wenn sie, glaube ich, nicht immer durchgehend waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Wir haben aber noch drei andere Teams in der Eastern Conference und dann machen wir kurz mal eine Pause.
Tanner ist seit 2018 da.
Okay. DC United ist, weiß nicht, also...
ist DC United.
Die sind halt seit Jahren... echt nicht gut, aber sie machen halt auch irgendwie gefühlt immer alles falsch, was man falsch machen kann, auch bei der Kaderplanung. Das fing ja damals mit Rooney, konnte man das wunderbar beobachten, wie Dinge so passieren. Dann hast du beispielsweise einen Julian Gressel, den tradest du dann da auch nochmal weg. Also, weiß ich nicht, bei DC United sehe ich einfach keinen durchgehend roten Faden, wie sie arbeiten wollen.
Und was
so ihre
traurigste
Ziele sind.
Ist. Die Nummer 1 aktuell bei den Top-Torjäger ist halt ein DC United-Spieler mit Christian Benteke mit 19 Toren.
Ja.
Er ist so der Einzige, der eigentlich das ganze Team einfach curried. Also was heißt curried? Die sind 13 da, aber das ganze Team irgendwie am Leben halt, dass die nicht katastrophal Letzte sind. Er hat 19 Tore geschossen von 44 Saisontoren.
Das Problem ist aber auch, wie viele sie hinten kassieren, nämlich aktuell 61. Was auch mit eines der höchsten, glaube ich, in der Liga ist, oder? Montreal hat auch 61. Portland hat 63.
Aber weißt du, wenn du halt einen Alex Bono
und
ein Tor
hast. San Jose 69.
Und du hast einen Bono und einen Tyler Miller als Torwart und Bono spielt, glaube ich. Es sind halt beides. Solide Ersatzkeeper, aber mehr halt auch nicht in der MLS. Das kann halt nicht funktionieren.
Ja, so ist es. Dann Chicago. Das Feuer in Chicago existiert nicht. Sie sind Vorletzte in der Eastern Conference. Immerhin nicht die Letzten. 29 Punkte.
Wie bei DC eigentlich.
Was wolltest du sagen?
Ja, wie bei DC. Die sind da, wo sie immer sind. Die haben sich gemütlich eingenischt da unten. Ja, Chicago.
Sie haben in dieser Saison gerade mal 7 Spiele gewonnen, 8 Unentschieden und 16 Spiele verloren. Wann gab es das letzte Mal wirklich was Positives über Chicago Fire zu sagen?
Aber ich verstehe es nicht bei diesem
Jahre
Team.
Her.
Klar, es ist jetzt nicht das krasse Top-Team. Es ist halt auch so Durchschnitt, aber die könnten halt schon um die Playoffs eigentlich mitspielen. Weil an sich, das sind halt nicht so schlechte Spieler dabei, die sie dastehen. Aber es ist jedes Jahr so. Und die losen einfach ab. Ich glaube, die Stadt hat irgendeinen Fluch oder sowas. Es ist echt, ja, keine Ahnung.
Das Witzige ist, seit ich MLS verfolge, und das ist jetzt schon wirklich sehr lange,
Ja.
ist Chicago einfach keines der relevanten Teams. Es gab mal, ich glaube, in der ersten Schweinsteiger-Saison haben sie es in die Playoffs geschafft, sind damals in der
Genau.
ersten Runde dann rausgeflogen gegen die Red Bulls. Und gefühlt davor und danach war jahrelang waren keine Playoffs mehr in Sicht. Und selbst wenn gewesen wäre, wären sie sofort wieder raus gewesen. Also, das ist einfach ein Team, was in der MLS komplett unrelevant ist und das aber sehr kontinuierlich. Im Gegensatz zu anderen Teams, die es ja doch immer wieder mal schaffen, dann zu zeigen, so, hey, wir sind auch noch da. Am Beispiel der Refs zum Beispiel, die es immer wieder mal schaffen, durchaus auch oben mitspielen zu können. Sie haben Seasons, da sind sie durchaus ein starkes Team und zeigen durchaus, hey, wir sind aus einer Sportmetropole sozusagen. Auf uns muss man durchaus Acht geben, die es immer wieder mal auch in die Playoffs schaffen. Zwar nicht zum Titel, aber das ist jetzt kein Team, wo ich sagen würde, die sind über etliche Jahre hinweg super schlecht, sondern die haben immer wieder so Phasen, Hochphasen, extreme Tiefphasen und dazwischen sind sie irgendwann mal so irgendwie in der Mitte existieren und dann nimmt man sie nicht groß wahr. In dieser Saison mal wieder eine extreme Tiefphase. Da, ich weiß aber auch nicht so richtig, woran es bei den Refs scheitert. Defensive passt nicht und nach vorne hin gibt es halt nicht so viele Tore. Was vielleicht auch daran liegt, dass du entscheidende Spieler aus deinem Kader weggetradet hast, die dir ja jetzt natürlich fehlen. Merkwürdige Kaderplanung irgendwie.
Definitiv. Da ist halt auch irgendwie so
Das
die
war's.
Hoffnung, dass Carlos Chill da halt alles irgendwie trägt und es funktioniert einfach nicht.
Ja, es ist halt, also die haben halt wirklich nur alles auf ihn gelegt.
Ja.
Aber er hat keine vernünftigen Anspielstationen.
Ja.
Jedes andere Team weiß natürlich, auf wen sie gehen muss. Und schon ist die Situation gelöst. Er macht zwar seine Tore, so ist er nicht, aber
Wie gesagt, er
irgendwie
alleine
haben sie
kann halt nicht
verschlafen, da
viel reißen.
weiterzugehen.
Wo sie
Ja,
damals
genau.
gut waren, da hat gab es halt noch so zwei, drei Spieler, die auch gut funktioniert haben in dem ganzen Refs-Team. Ich glaube, ein Fagundes damals war noch stark und wer waren denn da im Sturm? Ich weiß es nicht, aber jetzt haben sie auf alle Fälle Bobby Wood. Der trifft ab und zu
Oh
mal.
ja.
Bobby Wood ist, glaube ich, sogar drittbeste, ja, ist drittbeste Torschütze mit 4 Toren im Team, sehe ich gerade. Easy, die Zukunft ist
Das sagt
gesichert.
auch viel über dein Team aus, wenn
Ich.
Bobby Wood der viertbeste Torschütze in deinem Team ist.
Nee,
Aber jetzt stell dir mal vor,
drittbeste.
du hast die Refs würden sich Brad Guzan noch ins Tor holen. Also sie brauchen ja nur zwei Spieler, Brad Guzan und Jill. Und schon sind die ganz oben mit dabei.
Aber das heißt ja, dann muss Atlanta Spieler kaufen.
Ja, nee, die verkaufen nur.
Aber wenn Brad Cousin weg ist.
Hauptsache Cash.
Auch wieder true.
Wir telefonieren mal kurz mit den Refs und melden uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an. Die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Willkommen zurück zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt mal rüber in den Westen. Daniel, wie sieht's denn im Westen aus? Wer sind so die Enttäuschungen bisher?
Es gibt eigentlich eine Enttäuschung und die hört auf den Namen San Jose. Haben 0,6 Punkte im Schnitt pro Spiel, was halt, ja, ausbaufähig ist, muss man so sagen.
Wer ebenfalls eine Enttäuschung ist und die Playoffs oder so weit entfernt ist von den Playoffs wie Schalke von einem Heimsieg gegen Darmstadt, ist Kansas City.
Das ist keine Enttäuschung. Das ist seit drei Jahren wahre Realität.
Okay, danke Vincent. Anders, also es ist tatsächlich ein lustiges oder ein interessantes Phänomen, aber tatsächlich steht St. Louis unterhalb von Kansas City. Aber anders als Kansas City ist St. Louis noch nicht eliminiert. Denn man hat 31 Punkte bei 30 Spielen und kann noch damit über den Strich kommen. Es ist ein bisschen langweiliger als der Osten, weil zwischen Platz 9 und 10 trennen sich 5 Punkte. Bei noch 4 Spielen ist
aber
es...
Aber Daniel, kurz um da anzuknüpfen, weißt du, was das Witzigste ist? Also es kann auch das Deprimierendste aller Zeiten sein und dann muss ich mir vielleicht eine Brücke suchen, aber St. Louis spielt als nächstes gegen Kansas. Also wir können sie rauswerfen oder die Scheiße überholen uns und ich habe keinen Bock mehr.
Hey.
Was?
Wir müssen kinderfreundlich bleiben, werbefreundlich.
Ich bekomme kein Werbegeld, also kann ich sagen, was ich will hier.
Und er kann Mixer nun mal nicht leiden.
Genau.
Nein, also was gibt's zu sagen, wenn du halt mit Minnesota, egal, es kann auch anders ausgehen. Minnesota kann auch mal in 39 Punkten stehen. Dann hat Dallas auch noch eine reelle Chance, aber aktuell 5 Punkte bei 4 Spielen, weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube nicht, dass Dallas alles gewinnt. Und Minnesota, die holen sich schon noch ein paar Punkte. Also,
Minnesota ist zu unkonstant, finde ich. Die letzten Spiele.
Ja, aber es muss schon hardcore viel passieren, dass Minnesota nicht die Postseason erreicht.
Ja.
Also, für mich ist das eigentlich klar. Also, du siehst im Osten kann er selbst noch DC United rein. Also, Chicago hat natürlich auch noch Chancen, aber DC United hat wirklich auch noch gute Chancen, weil die nur 3 Punkte brauchen.
Allerdings.
Von 12.000 Teams.
Muss man dazu auch sagen, dass Dallas den leichteren Spielplan hat. Dallas spielt als nächstes gegen Orlando zu Hause. Da müssen sie auswärts gegen die Earthquakes ran, die aktuell 18 Punkte haben, damit 10 Punkte weniger als Chicago. Das muss man auch erstmal schaffen. Also der Wurdenspoon ist ihnen quasi schon sicher.
Vor allem St. Louis ist
dann
ja aktuell Vorletzter mit 31 Punkten und San Jose halt 8.
Ja, genau. Dann spielt Dallas auswärts gegen die Timbers. Auch die sind durchaus schlagbar. Und zuletzt spielen sie zu Hause gegen Sporting Kansas City. Das heißt, das ist durchaus realistisch, dass Dallas da noch so den einen oder anderen Punkt mitnimmt.
Ja.
Während Minnesota als nächstes gegen die Rapids spielt. Gut, sie spielen zu Hause, aber trotzdem spielen sie gegen die Rapids. Auswärts gegen Salt Lake. Auswärts gegen Vancouver. Und das im Oktober. Das, mal sehen, wie das Wetter wird. Und zu Hause gegen St. Louis.
Ich weiß, aber ich rechne Dallas maximal 8 Punkte aus. Vielleicht mit Glück 9, aber Minnesota wird 4 Punkte holen. Also machen wir 6 vor. Wie gesagt, ich sehe kein Szenario, in dem Dallas irgendwie noch gut in die Playoffs kommt oder das alles abreißt. Also wenn, dann haben sie es natürlich verdient. Ich meine, so einen Endspurt musst du erstmal hinlegen. Aber ich glaube, der Westen ist deutlich entschieden. Also,
hey.
Und wenn ein Team rausfliegen sollte aus dem Playoff-Rennen, dann ist es meinetwegen sogar noch der LAFC. Weil die will doch eh keiner drin haben, sind wir doch mal ehrlich. Nein, also es können auch theoretisch noch die Sounders rausfliegen aus dem Playoff-Rennen, aber ich sehe einfach kein Szenario, in dem das möglich ist. Also es ist auch mit Austin so, du kannst auch über Austin diskutieren und einen Take machen, warum die noch in die Playoffs kommen mit 47 Punkten oder plus minus ein paar. Also nur weil die Chance da ist. Also es ist ja nicht, dass alle anderen Teams auf einmal aufhören, Fußball zu spielen, Anne. Also, weiß ich nicht. Ich meine, ich respektiere natürlich deinen Glauben und deine Meinung,
aber... es ist ja kein Glaube, sondern es ist nur...
Also,
Dallas die besseren Chancen eigentlich.
Ja, hat auch Austin noch die Chance und schon mal angegeben, wenn die spielen. Also, Austin hatte genauso einen Schmutz am Ende.
Ich glaube, Austin hat ein ganz anderes Problem. Das hat sich jetzt in der vergangenen Woche ziemlich gut gezeigt. Bei Austin stimmt innerhalb des Teams einiges nicht. Da kann man zum Beispiel auf Sebastian Adruise gehen. Der ist, glaube ich, mausgerutscht mit seinem Twitter-Account, weil er 2 Tweets geteilt hatte. Unter anderem, der erste Tweet war Trade Seba, also dass er getradet werden soll, ist von einer anderen Person gewesen, und Fire Josh. er ist also mit seinem Trainer gar nicht so richtig happy. Und auch der zweite Tweet ging in eine recht ähnliche Richtung. Auch da wurde an ihm selbst Kritik geäußert, aber zeigt auch so ein bisschen, er hat einfach Tweets von irgendwelchen Fans genommen, die ja immer am Pöbeln sind, wenn es bei einem Team nicht gut läuft, und hat aber öffentlich retweetet, dass sein Coach gefeuert werden soll. Also ich glaube, da ist innerhalb des Teams einiges im Unargen.
Ich weiß, wer kein Spiel mehr für Austin macht, zumindest nicht für den Trainer.
Naja.
Könnte schon eventuell passieren, ja.
Ist halt ein DP, mal gucken.
Oder.
Er hat es dann natürlich irgendwann gelöscht, aber die Screenshots sind natürlich da, die gehen durchs Internet, das Ding ist durch. Also ich vermute auch, spätestens am Ende der Saison wird der verkauft.
Jo, oder der Trainer fliegt. Wobei ich finde, Josh Wolf, weiß nicht, ob ich den jetzt so feuern würde.
Aber was ist denn bei Sporting los?
Nix. Die Spieler machen Glücksspiel. Spieler machen keine Punkte. Spieler machen keine Verteidigung. Spieler machen Sachen. Ja.
Spieler machen Sachen. Nee. Wenn du Trainer von Sporting wärst, was würdest du ändern?
Ja. Ich, also.
Das Team verkaufen.
Ich Team verkaufen und dann hole ich mir ein Haus in der Karibik. Nee, was würde ich machen? Also, erstmal würde ich mir Ersatz- oder zentralen Mittelfeldspieler suchen, weil Hernandez wurde ja gefeuert wegen illegalen Glücksspiel. Das heißt, wir haben jetzt aktuell nur drei Spieler auf der zentralen Mittelfeldposition. Radoša, Walter und Flores. Wobei Flores ein Draft-Spieler ist mit kaum Erfahrung. Also eigentlich haben wir nur zwei. Es hat jetzt am Wochenende Davis im ZM gespielt. Also Jake Davis, der ja so der Shooting-Star auf der rechten Verteidigerseite ist. Das Problem ist halt, dass er dann jetzt rechts wieder ein Loch aufwirft und jetzt haltet euch mal fest, wer dann als Rechtsverteidiger gespielt hat. Wer vorne keine Tore schießt, der muss halt in die Verteidigung. Fucking Kiri Shelton war Rechtsverteidiger. Also, ja, da fängt's an. Da werden halt Spieler von der Position zu der Position gezogen und irgendein Stürmer muss Rechtsverteidiger spielen. Ein Stürmer, den ich seit 3 Jahren verkaufen möchte, weil er einfach viel zu scheiße ist. Der damals in Paderborn in der 3. Liga keine Rolle gespielt, kommt zurück in die USA und, ach, keine Ahnung, reißt immer noch nichts. Ja. Ich würde auf alle Fälle.
Wie ist es eigentlich mit der Trainerposition? Wurde da auch schon mal durchgewechselt, dass der Trainer dann mal im Sturm spielte und, keine Ahnung, Shelton zum Beispiel mal Trainer für ein Spiel gemacht hat?
Ja, also der Trainer wechselt immer zur Linie. Also der läuft dann immer schon die Linie rauf und runter, aber der nimmt sie auch mal einen gemütlichen. Und
ach, der macht den Linienrichter?
Ja. Also Abseits gibt es selten bei uns. Ich weiß nicht, woher das kommt, was? Nee. Aber es gibt tatsächlich Gerüchte, dass kleiner Umbruch passieren soll. Im Mittelfeld braucht man sowieso Leute, aber Johnny Russell soll den Verein verlassen, ist jetzt mittlerweile auch schon 34. Ist zwar Kapitän, absolute Legende, ich mag ihn menschlich absolut, aber der Verein braucht einen Neustart und da muss halt auch mal so ein 34-jähriger Russell einfach leider gehen. Ich hoffe, er bekommt irgendwie eine Rolle noch im Team oder so, außer er macht doch irgendwo anders weiter, aber muss man halt einfach mal neu besetzen. Die Position Polito steht auch auf der Kippe, ist halt auch schon 33 mittlerweile, verletzungsanfällig. Ist jetzt auch nicht so, gut, er hat diese Saison jetzt mal 7 Tore, diese Saison ist auch ziemlich viel fit. Trotz der Saison schafft es, viele Tore zu machen, aber im Großen und Ganzen war er zu teuer und zu wenig Tore, zu oft verletzt. Und ebenfalls auch auf der Abgangsseite soll Andrew Fontas stehen, auch schon 34, Innenverteidiger, auch ich glaube auch schon 5 Jahre jetzt im Verein oder so. Ist mittlerweile ja gelaufen. Man hat ja schon anderen Spanier verpflichtet jetzt im Sommer mit Joaquim Fernandez. Ist jetzt nicht die Qualität, die ich jetzt sehen möchte bei den Verpflichtungen. Ist jetzt meiner Meinung nach auch kein Spieler, der das Team nach vorne bringt. Eher einer so, jo, ist da solider MLS-Spieler. Aber gut. Also das heißt, dann wird dann auch Baustellen wieder offen sein in der IV. Du brauchst natürlich einen Außenverteidiger, vor allem rechts. Du hast da nur Davis. Du brauchst zentrale Mittelfeldspieler, du brauchst für Russell eben einen neuen Außenbahnspieler, weil du hast da jetzt dann nur noch Alenis Vargas, der es echt gut macht in seiner Debütsaison, kam ja von Honduras, aber ist jetzt halt auch noch nicht auf den Niveaus auf S20 und ein Stürmer eben. Also du brauchst eigentlich fast überall was und die Frage ist halt, was macht Melia? Da gibt es jetzt noch keine Gerüchte, aber der Dude ist halt auch schon 38 und wie ich gehört habe, setzen die Leute auch nicht so auf Pulscamp. Die sind da anscheinend nicht so überzeugt von ihm. Ich war es dennoch, viele Fans waren der Meinung, so dass er ziemlich gut ist, aber auf ihn wird doch nicht so gesetzt. Also und ob Melia weitermacht, hat er jetzt noch nicht bestätigt oder ob er aufhört. Das heißt, da muss man auch mal gucken. Aber mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn er sagt, yo, ich bin bei Karriere. Würde mich vielleicht sogar freuen. Ja.
Und Daniel, was gibt's zu deinen Sounders zu sagen? Was müssen sie machen, um den MLS Cup zu gewinnen?
Alle Spiele bis hin zum Finale gewinnen.
Ja, ich wusste, dass die Antwort jetzt kommt. Die hätte ich auch gegeben. Berechtigt auf die dumme Frage.
Ja, was erwartest du? Ich meine, wir müssen jetzt erstmal natürlich unsere Hausaufgaben machen in die Postseason. Bestenfalls Top 4. Wird aber schwierig, weil LAFC hat auch ein Spiel weniger. Wird sich zeigen. Ich meine, Restprogramm kann man sich jetzt drüber streiten, ob das leicht ist oder nicht. Wir haben zwei Derbys, Houston und die Rapids, wobei Vancouver und die Rapids auswärts sind. Ich sag jetzt mal, wenn du 10 Punkte holst, dann kannst du vielleicht echt mit Platz 2 bis 4 rechnen. Sonst musst du dich halt mit 5 bis 9 zufrieden geben. Dann natürlich auch wichtig, dass wir nicht in die Dingens kommen, nicht 8. oder 9. werden, weil sonst haben wir ja hier dieses extra Spiel, sage ich jetzt einfach mal. Das wollen wir ja auch nicht haben.
Wer sind so die Spieler, die dich in dieser Saison bis dato überzeugen?
Keiner.
Keiner oder Trainer?
Ich hab gerade gesagt, keiner aus Spaß. Tatsächlich ist es unser Backup-Keeper Thomas, der in meinen Augen da war, wenn man ihn am meisten gebraucht hat. Also als Stephen Fry zum Beispiel verletzt war. Ist für mich eine Aufgabe, die du machen musst. Ich meine, vielleicht für sein nächstes Jahr Stammkeeper, je nachdem, wie die Reise für Stephen Fry weitergeht. Und ich rede hier gerade ein bisschen Denglisch, sorry. Ansonsten, ja, überzeugt mich die typischen Verdächtigen. Also, ein Jordan Morris macht wieder seine Hausaufgaben. Ein Christian Roldan geht in seiner Rolle gut auf. Wen habe ich vergessen? Herr Patrick de la Vega, zu wenig gesehen, dass ich das beurteilen kann. Also ja, es sind wie gesagt die üblichen. Also das ist ja bei den Sounders, das ist ja genial. Wir haben es seit Jahren, haben ein gutes Polster aus Spielern, die ihre Hausaufgaben machen, ihre Tore schießen, Vorlagen geben, verteidigen und so weiter. Du musst wenig verändern und das finde ich ja so geil dran, dass wir ein festes Fundament haben und es passt.
Wobei ich deiner These, dass dich keiner so richtig überzeugt, durchaus in Ansätzen zustimmen kann, weil ich schon finde, in dieser Saison fällt bei den Sounders auf, da ist jetzt kein Spieler dabei, der als Einzelner ziemlich krass dasteht, sondern sie alle machen halt ihre Hausaufgaben, aber bis dato ist irgendwie keiner dabei, der so über die Saison hinweg, finde ich, immer wieder auch extra Arbeit geleistet hat. Klar, ein John Morris beispielsweise, der war schon immer ein Kämpfer und das ist auch immer mal derjenige, der dir in den wichtigen Situationen dann den Freistoß holt und so weiter. Aber so über die Saison kontinuierlich hinweg ist mir da bei den Sounders irgendwie kein Spieler aufgefallen, der super krass heraussticht. Das war, finde ich, in den letzten Jahren irgendwie anders. Gab es denn ansonsten am Wochenende Spiele, die ihr bemerkenswert fandet?
Muss das in der MLS sein, oder?
Ja.
Also.
In einer US-amerikanischen Fußballliga zumindest.
Okay, schade. Weil es gibt tatsächlich auf alle Fälle ein paar neue Teams, die eine zweite Überführung verspielt haben. Es ist zum einen Salt Lake gegen die Timbers. 2-0 geführt. Dann 2-2.
Am Ende 3-3 raus. 3-2
Salt Lake und dann 3-3. Passiert mal, ich meine, wenn du 3 Tore schießt zu Hause und dir 3 Tore fängst, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber wem passiert das schon?
Immerhin den Punkt gerettet.
Eben, immer einen Punkt gerettet. Ansonsten gab es auch ein Highlight bei der Crew gegen Orlando. Da hat man das ja, ich will nicht sagen spannend gemacht, aber das war ja bis zum Ende. Ja, das drin ging ja 4-3 aus, aber man hat fast 3 Tore verspielt tatsächlich. Also Columbus war schon eher hart an der Grenze, ein 3-0 zu verspielen. Ist aber am Ende gut gegangen. Aber sonst, es sind viele Tore in der Nachspielzeit gefallen oder kurz vor Schluss. Auch bei den Red Bulls sind, glaube ich, 2 gefallen. Kurz vor Schluss. Ist ein bisschen aufgefallen.
Ja, mit einem verschossenen Elfmeter sogar. Ja, aber ansonsten fand ich auch, gab es an diesem Spieltag keine Überraschungen oder keine großen Überraschungen. Die Ravs haben verloren. Chicago hat vermutlich auch verloren. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die Earthquakes haben verloren. Also da war jetzt irgendwie nichts Krasses dabei, wo man jetzt, ja, Chicago hat übrigens verloren, wo man sich gewundert hätte. Und ja, ich glaube, so wirklich das Highlight vom Spieltag war die Crew gegen Orlando, da am Ende dann bei einer 3-Tore-Führung das dann doch nochmal so spannend zu machen. Weiß ich. Ist zwar schön, glaube ich, als Fan, wenn du so viele Tore siehst, aber so spannend würde ich es als Fan zumindest im Stadion jetzt nicht unbedingt haben wollen. Da, keine Ahnung. Man will ja dann doch vielleicht lieber ein ruhiges, deutliches Spiel haben. Was erwartet ihr denn für den kommenden Spieltag? Gibt es irgendwelche Partien, wo man sagen könnte, die werden entscheidend sein oder die muss man unbedingt sehen?
Kansas St. Louis.
Da kann man auch das super Highlight vom Eastern Conference Spieltag New England gegen Nashville sehen. Das wird fußballerisch wahrscheinlich ein Traumspiel.
Absolut.
Naja, Houston gegen Seattle, Gewinner aus den Playoffs. Verlierer zwar auch, aber so bleibt spannend.
Ansonsten werden auch
die Verlierer ein.
Uhrzeiten technisch eher blöd dieses Wochenende, weil die Eastern Conference Spiele sind um 1.30 Uhr und die Western Conference Spiele sind um 2.30 Uhr bzw. 4.30 Uhr. Ist halt ein bisschen.
Es ist immer eine furchtbare Zeit.
Ja.
Aber wir haben am Tag der Deutschen Einheit haben wir auch MLS.
Das stimmt. Aber ja, in der Nacht vom 2. auf den 3. allerdings da auch um 1.30 Uhr. 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und 4.30 Uhr.
Ich habe Urlaub. Und es ist eh Feiertag.
Und da, ich schaue gerade mal, ob es da große Derbys gibt. Interessant werden könnte auf jeden Fall die Rapids gegen LA Galaxy. Und die Crew gegen Inter Miami. Dürfte auch noch ganz interessant werden. Der New York City FC fällt mir übrigens gerade ein, war an diesem Wochenende in seinem komischen Baseballstadion übrigens ausverkauft. Obwohl die Bilder, die ich gesehen habe, da waren durchaus noch freie Plätze, aber es hieß, sie waren ausverkauft. Ratet mal, gegen wen sie gespielt haben.
Die Crew?
Fast. Aber
ich
die Partie
leider keine Ahnung.
Endete 1-1. Da hatte der New York City FC sich kurz vor Schluss dann noch den Punkt gerettet. Und ja, Team Messi fuhr dann mit einem Punkt nach Hause. Aber es sind, glaube ich, scheißegal. Sie steuern durchaus nahe Richtung Supporters Shield. Und in den Playoffs sind sie eh schon ganz sicher. Also für die ist es jetzt egal, dass sie da mal 2 Punkte haben liegen lassen. Gut, habt ihr sonst noch etwas?
No. Nee.
Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback, Anregungen, Kommentare oder Dinge, die wir jetzt völlig übersehen haben. Das könnt ihr machen unter Instagram auf MLS Supporters Germany, auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder Box to Box und auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann mit den wahrscheinlich schon nächsten Teams, die für die Playoffs qualifiziert sind. Bis dahin, ciao, ciao.
Adios, Kowski.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.